Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Mit Miriam C. Herzlich willkommen zu einer Sendung, in der wir uns noch einmal über die Schullektüren beugen. Denn egal, ob es bei Ihnen Friedrich Schiller war, Annette von Droste-Hülshoff oder Bertolt Brecht, ich würde fast wetten, Sie haben immer noch in lebhafter Erinnerung, was Sie in der Schule lesen mussten. Wie man als Autorin, als Autor damit umgeht, wenn der eigene Roman plötzlich zur Schullektüre wird, das haben uns gestern hier in der Lesart Katharina Hacker und Buff Bjerg erzählt. Und heute lassen wir uns berichten, wie sieht eigentlich in Frankreich, in Großbritannien und in den USA der Kanon prüfungsrelevanter Bücher aus. Eine Runde aus Kolleginnen und Kollegen berichtet gleich. Gestern hat in Berlin das neue Schuljahr begonnen und wer hier 2024 Abitur macht, für den stehen Georg Büchners Woyzeck und Juli C.'s Roman Corpus Delicti als Pflichtlektüre auf dem Lehrplan. In NRW allerdings ist es Der Trabant von Robert Seethaler. Innerhalb Deutschlands gibt es also klar dem Bildungsföderalismus sei Dank ein paar Unterschiede, was die Schullektüre betrifft. Aber wie sieht's in anderen Ländern aus? Was wird da in der Schule gelesen? Wir haben eine Runde aus drei Kolleginnen und einem Kollegen mit unterschiedlichen Auslands- und Inlandserfahrungen zusammengeschaltet. In Köln sitzt zum Beispiel Sandra Pfister, Redakteurin in der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion. Hallo Sandra.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Du bist vor einiger Zeit aus London zurückgekehrt, wo du ein paar Jahre beruflich warst. Ich beginne aber mal mit deiner persönlichen Lesesozialisation. Die hat im Saarland begonnen. Was stand denn da so als Lektüre auf dem Lehrplan?
Also interessanterweise konnte ich mich an Goethe und Schiller erinnern. Also irgendwie war das klassische Bildung, Iphigenia auf Tauris konnte ich mich erinnern, weil ich eine der wenigen war, die es gut fand. Schiller, die Räuber, dann später, das war jetzt die Saarländerin, später die Leiden des jungen Werther oder dann die neuen Leiden des jungen W. Und ich kann mich aber mehr, ehrlich gesagt, an die Oberstufenlektüren erinnern. Und da hatte ich Englisch- und Französisch-Leistungskurs. Also die sind mir irgendwie näher geblieben. Dann war es dann irgendwie Arthur Miller, The Crucible oder so, das mich total beeindruckt hat. Oder Alan Sillitoe, The Loneliness of a Long Distance Runner. Also solche Geschichten. Oder Of Mice and Men. Daran kann ich mich gut erinnern.
Das klingt jetzt eigentlich ziemlich positiv. Du warst 5 Jahre in London vor einiger Zeit und da sind deine Kinder dann zur Schule gegangen. Da war bestimmt einiges anders als im Saarland. Auch der Literaturunterricht?
Ja, also ich kann natürlich nicht ganz genau vergleichen, was die in deutschen Schulen gelesen hätten. Das habe ich dann mal nachgeguckt. Was ich den großen Unterschied fand, war, dass die schon in der Grundschule so wahnsinnig viel gelesen haben. Also die haben super viel gelesen und ich finde, der Riesenunterschied war, dass sie das auch ständig so, wie soll man sagen, performt haben. Und ich meine das positiv. Die mussten das dann darstellen. Die mussten sich verkleiden als ihr Lieblingscharakter. Die mussten irgendwie darüber reden. Die mussten kleine Präsentationen machen. Die Eltern wurden eingeladen und die haben das dann so schauspielerisch dargestellt. Also das war, glaube ich, der prägende Unterschied, dass das nicht Lektüre war, sondern so total sinnliches Lesen, in Anführungszeichen.
Da bin ich mal gespannt, wie es im Vergleich dazu in Frankreich aussieht. Aus Paris ist uns zugeschaltet unsere Auslandskorrespondentin Christiane Kess. Hallo Christiane.
Hallo.
Schullektüre für dich damals, frage ich dich auch mal zuerst, war das eher Tortur oder gab es da auch ein paar Erweckungserlebnisse?
Also Tortur war es bestimmt nicht, aber ich erinnere mich natürlich an die Sachen, die sowieso keine Tortur waren, sondern die eher Spaß gemacht haben oder die mich beeindruckt haben. Und bei mir waren es nicht die Klassiker, ich sag's gleich mal dazu, die haben wir ganz bestimmt auch gelesen, aber da ist nicht viel hängen geblieben davon. Spontan kann ich mich erinnern, das muss auch relativ früh dann schon gewesen sein, an dieses auch Klassikerbuch, letztendlich was die deutsche Geschichte betrifft, als Hitler das rosa Kaninchen stahl von Judith Kerr. Das kennt man ja, glaube ich, an deutschen Schulen heute immer noch, ich glaube, wird immer noch gelesen. Und das ist mir hängen geblieben, weil mich das beeindruckt hat. Also gleich schon mal dieser kuriose Titel, also diese zwei Sachen zueinander zu bringen. Auf der einen Seite diesen schrecklichen Diktator und das rosa Plüschkaninchen. Ich glaube, das ist bei Kindern sowieso kommt schon mal gut an, der Titel. Und dann kann ich mich erinnern an diese sehr bedrückende Atmosphäre. Also es ist ja beschrieben von einer 9-jährigen Anna, glaube ich, heißt sie, wenn ich mich noch richtig erinnere, die eben mit ihrer jüdischen Familie fliehen muss, erst in die Schweiz, dann nach Paris, nach London. Und das hat mich damals sehr beeindruckt. Ich kann mich dann, das muss dann etwas später gewesen sein, an dieses Buch erinnern, Rolltreppe abwärts. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem noch was sagt, weil ich kann mich nicht mehr an den Autor erinnern. Und ich kann mich auch nur noch sehr vage erinnern, dass das eher so ein sozialkritisches Thema war über einen Jungen, der in ein Heim gekommen ist. Und das auch sehr, als glaube ich, sehr bedrückend empfand und irgendwie so ein ganz anderes Leben, als ich natürlich zu der Zeit geführt habe. Und dann schlussendlich, das muss dann eben schon in der Oberstufe gewesen sein, Thomas Mann, Der Tod in Venedig. Und da ist mir mehr als der Inhalt in Erinnerung geblieben, diese Schreibweise, die ja so sehr langatmig eigentlich ist. Aber eigentlich hat mich damals das nicht gestört. Also ich fand das gut, ich konnte mich da irgendwie gut reinfallen lassen und habe das Buch auch danach nochmal gelesen dann.
Mann, ich sehe schon, ihr seid alle total begeistert von eurer Schullektüre gewesen. Kurios. Und Christiane, wenn du es jetzt vergleichst mit deinen Eindrücken aus Frankreich, welche Rolle spielt da Literatur im Schulunterricht?
Also an den französischen Schulen spielt das eine sehr, sehr große Rolle und auch gesellschaftlich, würde ich sagen, hat Literatur und überhaupt, dass man liest und dass auch Kinder beigebracht wird, wirklich viel zu lesen, das hat hier hohen Stellenwert. Also es gibt auch die verschiedensten Programme, jetzt mal abgesehen von dem, was sowieso in der Schule so vorgegeben wird, gibt es auch immer wieder so Initiativen von Vereinigungen, Vereinen, Organisationen, die sich zusammentun, in die Schulen gehen und dann zum Beispiel dazu aufrufen, dass man den Kindern beibringt, systematisch jeden Tag eine Viertelstunde zu lesen. Das fand ich eine ganz interessante Idee. Also dahinter steckt der Gedanke, dass sich das automatisieren soll, dass das wirklich Lesen zum Leben dazugehört. Ansonsten, wir werden wahrscheinlich da gleich noch ein bisschen genauer drauf einsteigen, ist mein Eindruck, dass in Frankreich auch sehr breit gefächert gelesen wird in den Schulen, aber es gibt auch sehr, sehr starke Schwerpunkte, aber da werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich begrüße erstmal noch Wladimir Balzer, der ist uns aus Washington zugeschaltet, wo er gerade vertretungsweise fürs Deutschlandradio aus den USA berichtet. Und bevor Sie jetzt alle rechnen müssen, wie spät oder früh es jetzt bei ihm gerade ist, wir zeichnen diese Sendung am Montagnachmittag auf. Deshalb guten Morgen, Wladimir.
Ja, guten Morgen aus Washington.
Als Sandra gerade erzählt hat von diesem performativen Literaturunterricht an britischen Schulen, da habe ich gedacht, ich glaube, dir ging's gar nicht so unähnlich, oder? Du bist in der DDR zur Schule gegangen, teilweise Abitur gemacht hast du dann in der wiedervereinigten Bundesrepublik. Aber du hattest mir auch schon erzählt, im Deutschunterricht hat besonders die Lyrik und die aufgeführte Lyrik, sage ich mal, Eindruck auf dich gemacht.
Ja, ich kann mich gut erinnern. Also wir mussten uns damals entscheiden zwischen, was hätte ich gesagt, Rolling Stones und Beatles, also zwischen dem Zauberlehrling von Goethe und dem Handschuh von Schiller. Eins von den beiden Balladen sollten wir also auswendig lernen. Und wir haben es alle noch vor uns. Das ist einiges, was man da auswendig lernen muss. Ich krieg nicht mehr ganz zusammen, in welcher Stufe das genau war. Aber wir waren nicht allzu alt. Also ich schätze mal, vielleicht war das so 6. oder 7. Klasse, könnte das sein. Und das war der Moment, wo man dann eben auch wirklich diese Ballade eben auswendig lernen musste. Sie vor der Klasse auch aufsagen musste. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich da auch ein ganz bestimmtes Mädchen beeindrucken wollte und habe mich echt wirklich reingehauen da in den Zauberlehrling und habe alles reingepackt, was nur irgendwie ging. Und das war das Schöne letztlich, nicht unbedingt meine Performance, ich weiß gar nicht, wie die ankam, ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, aber dass man eben gemeinsam in diesem Klassenraum Literatur hat hören gelassen hat, sozusagen gemeinsam gespürt hat, gemeinsam erkundet hat oder eben nicht nur zu Hause zwangsweise lesen musste, was wir auch machen mussten. Das betraf eben vor allem die Prosa, große, fette, mehrere hundert Seiten lange Romane, die wir eben auch lesen mussten. Das hat mir sehr wenig Spaß gemacht, aber dieses Performative, dieses gemeinsame Lesen, manchmal haben wir auch Theaterstücke gemeinsam gelesen mit verteilten Rollen. Das fand ich eigentlich die schönsten Teile des Deutschunterrichts.
Und Wladimir, du wirst uns auch gleich noch erzählen, was in den USA gelesen wird an Schulen. Der Schulkanon dort seit einigen Jahren hart umkämpft. Aber ich gebe erstmal deine Erinnerung an dieses Gedichteaufsagen weiter an meine Kollegin Kim Kindermann. Die sitzt hier als Vierte in unserer Runde bei mir im Studio. Hallo Kim.
Hallo.
Und du bist in Hessen zur Schule gegangen. Dein Sohn hat jetzt gerade Abitur gemacht in Berlin. Welche Emotionen hast du als Schülerin und vielleicht auch dann als Mutter von einem Abiturienten zum Thema Schullektüren?
Also ganz wichtig, ich bin in Wetzlar groß geworden und jeder, der die Leiden des jungen Werthers kennt, weiß, dass die in Wetzlar sozusagen verortet sind. Und das war natürlich für uns als Schülerinnen und Schüler ganz, ganz wichtig. Und wir waren da auch stolz drauf. Ich hatte einen fantastischen Deutschlehrer, muss man wirklich sagen. Der hat es einfach geschafft. Der hat gebrannt für Literatur, vor allem für Goethe. Und da hat er uns wirklich mitgezerrt. Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich durch die Gassen der Stadt gezerrt. Also wir sind da hingegangen, wo hat Goethe gelebt, wo hat die vermeintliche Werthergestalt gelebt. Es gab ja tatsächlich diesen jungen Mann, der sich das Leben genommen hat aus unglücklicher Liebe. Und das hat für uns hormongesteuerte Teenager wirklich so deutlich gemacht, was Literatur ist, dass da nämlich Fiktion sich vermengt mit wahrem Leben und was für eine Zartheit so eine Episode wie Sturm und Drang hat und was das bedeutet und was das für uns junge Menschen bedeutet und wie wir da drin rumlaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich muss sagen, großes Danke nochmal an meinen Deutschlehrer, der hat das wirklich anfassend gemacht. Und ich musste eben schon bei dem Londoner Beispiel ein bisschen dran denken. Meine Kinder, die mussten stellenweise zu ihren Lektüren Kisten packen. Solche Lektürekisten wurden die genannt. Und da mussten sie Gegenstände reinlegen, die sie haptisch mit dem Buch verbinden. Also an das, was sie erinnert hat an dem Buch, an den Gegenstand, den sie besonders anfassend oder berührend im wahrsten Sinne des Wortes fanden. Und bei meinem Sohn, der jetzt gerade Abitur gemacht hat, der musste natürlich den Wojciech, hast du ja schon gesagt, Miriam, durchnehmen. Und ich war im ersten Moment, dass ich dachte so, was, so altes Zeug? Und dann war das aber ganz schön für uns jetzt als Mutter, Sohn, dass wir ganz viel geredet haben über den Wojciech und auf einmal sich nochmal so erschlossen hat, dass es doch so Geschichten gibt, die so universal funktionieren. Denn wir leben ja gerade wieder in Zeiten, wo Menschen Ungerechtigkeit erleben, wo sie arbeiten, wo sie merken, das reicht nicht, was macht das? Und das eben giftig ist, krasse Ungerechtigkeit, das ist richtig giftig und das beschäftigt ja junge Menschen und insofern war das ein schöner Bogen, den wir da spannen konnten und der mich auch wieder an meine eigene Schulzeit erinnert hat.
Mensch, ich höre von euch einen so lebendigen Deutschunterricht, mir geht natürlich als hier Literaturredakteurin sofort das Herz auf. Wir sprechen in der Lesart noch bis 11 Uhr über Schullektüren in verschiedenen Ländern, was wird da gelesen, welche Schwerpunkte gibt es in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den USA, das will ich gleich von meinen Kolleginnen und dem Kollegen wissen. Wir sprechen über Schullektüren und welche Schwerpunkte gibt es da in Berlin, Paris, London und Washington. Christiane Kess, du hast schon ein bisschen erzählt von dem Schullektüre-Kanon in Frankreich, dass der dich erstmal in seiner Vielfalt überrascht hat. Wie sieht es denn aus? Sind da auch mal noch lebende SchriftstellerInnen dabei? Vielleicht mal so ein Prix Goncourt-Preisträger?
Also da sind auf alle Fälle Zeitgenössische dabei. Es gibt, das Bildungsministerium macht das, gibt ein nationales Programm an Werken für den Unterricht und ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeguckt und habe ein paar Sachen rausgesucht, die man vielleicht auch in Deutschland kennt, mit denen man was verbinden kann. Aber vorab noch aktuell ist das jetzt für das Schuljahr 2023/24 für die Oberstufe, also das wäre bei uns so circa 12. Klasse, gibt es 4 Studienziele. Das ist einmal die Poesie des 19. bis 21. Jahrhunderts, dann La Literature d'idée des 16. bis 18. Jahrhunderts, also Texte, die bestimmte Themen behandeln, sich mit bestimmten Ideen auseinandersetzen, dann Romane und Erzählungen des Mittelalters bis zum 21. Jahrhundert und schließlich Theaterstücke des 17. bis 21. Jahrhunderts. Also diese zeitliche Einteilung, das habe ich mir nicht erklären lassen, warum die jetzt genauso exakt ist. Die anderen Epochen kommen dann eben in anderen Stufen auch dran. Aber mal kurz ein paar Beispiele zu nennen. Bei der Poesie haben wir zum Beispiel diese 22 Gedichte von Arthur Rimbaud, Cahier de Douillet, die kennt man vielleicht schon. Er hat damals als Jugendlicher ja das Ganze noch geschrieben. Und dann zeitgenössisch Hélène Dorion, eine kanadische Dichterin und Schriftstellerin, die 1958 geboren ist und die mittlerweile hier auch relativ bekannt ist. Bei den Romanen, da sieht man es schon wieder, es sind doch so diese klassischen Dinge, die man eben auch in Deutschland teilweise kennt, zumindest von den Titeln her. Antoine-François Prévost ist da zum Beispiel dabei mit Manon Lescaut, also diese Geschichte eines jungen Paares, das sich dann diesen vorbestimmten Laufbahnen der Eltern widersetzt und nach Paris flüchtet. Und im Theater auch ganz klassisch Molière, zum Beispiel der eingebildete Kranke, kennt man ja auch gut bei uns. Und bei der Ideenliteratur, wenn ich das mal so übersetze, das fand ich zum Beispiel interessant, ist dabei Olympe de Gouges, eine französische Frauenrechtlerin, die die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin 1700 1991 geschrieben hat. Das war natürlich eine Reaktion auf die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, die ja nur für die Männer galt. Das vergisst man oft. Und später war das dann tatsächlich eine Grundlage für die Einführung des Frauenwahlrechts in Europa. Also ich finde es breit gefächert, aber doch sehr klassisch.
Und Sandra, wie ist das in Großbritannien?
Auf den ersten Blick würde ich sagen, sind das die Klassiker. Also ich war erstaunt, weil ich mich jetzt nochmal extra erkundigt hatte bei den Ex-Klassenkameradinnen meiner Töchter, also auf der weiterführenden Schule, die hätte da jetzt GCSE, also quasi mittlere Reife gemacht. Und dann hätten die gelesen Animal Farm, George Orwell. Die hätten dreimal gelesen Shakespeare, Midsummer's Night Dream, Romeo and Juliet, Macbeth. Die hätten Mary Wollstonecraft Shelley gelesen, Frankenstein. Also frühes 19. Jahrhundert. Da würde ich sagen, naja, okay, klassischer Bildungskanon. Das sind aber die abgeprüften Literatur oder das ist der abgeprüfte Literaturkanon. Wenn man dann auf die Empfehlungsliste guckt, die geben eine fette Empfehlungsliste raus für die, die A-Levels machen. Also die müssen dann auch vorher schon, bevor sie irgendwie in die 10. Klasse kommen, müssen die eigentlich schon sehr belesen sein. Da steht jede Menge zeitgenössische Literatur drauf. Also zum Beispiel Janet Winterston. Also Oranges are not the only fruit. Das ist eine lebende Schriftstellerin, die auch viel von ihrem lesbischen Background erzählt. Hilary Mantel ist noch gar nicht lange her, dass sie gestorben ist. Die fand ich immer wahnsinnig faszinierend. Da stehen zwei der drei Bücher aus dieser fetten Henry VIII Trilogie, Woolfall, Bring Out the Bodies, die stehen auf der Leseliste. Das sind auch fette Schinken. Ich meine, die sind backsteindick. Also die Schüler, die sich da durchkämpfen, Hut ab. Ich fand die sehr rewarding, wie man so schön sagt, aber Hut ab, wer das liest. Oder The Handmaid's Tale, Margaret Atwood steht zum Beispiel drauf. Also auch durchaus nicht nur der enge britische Kanon, sondern man könnte auch sagen die Ex-Kolonien, so kann man es natürlich auch formulieren, aber durchaus auch kanadische Literatur. Oder, ich weiß nicht, wer von euch das gelesen hat, Americana, über Nigerianer in London und in Großbritannien.
Ja, von also Chimamanda Ngozi Adichie. Ja.
Genau, genau.
Ein ganz also, tolles Buch, wenn ich mal kurz toll, anhaken darf. Ganz sage ich ja aus Washington auch, ein Buch, was sozusagen so viel über Blackness, wie man hier sagt, berichtet und über die Identitätssuche auch von einer Person, die aus Nigeria nach Amerika gegangen ist und dort plötzlich mit einer ganz anderen Art von Rassismus konfrontiert wird. Übrigens wirklich eine große Empfehlung, das zu lesen.
Und es könnte ja eigentlich auch in den USA auf dem Lehrplan stehen, Wladimir, ne? Tut's das?
Das tut es in Teilen. Also in den USA ist das, wir reden ja manchmal in Deutschland darüber, dass das Bildungssystem so zersplittert sei oder eben ja durch diese föderale Form eben jedes Bundesland die eigenen Curricula hat. In den USA, dort ist es noch viel zersplitterter. Also wir haben das zentrale Ministerium, das zentrale Bildungsministerium in Washington, was so ein paar grobe Rahmenempfehlungen gibt. Dann die einzelnen Bundesstaaten entwickeln ihre ganz eigenen Curricula und dann nochmal die einzelnen School Districts. Es sind tausende von diversen School Districts in den Staaten verteilt. Die sind sehr unterschiedlich groß. Das größte ist in New York mit über 1 Million Schüler. Die kleinsten sind irgendwo in Montana mit gerade mal ein paar hundert. Und diese School Districts, die bestimmen dann mehr oder weniger auch, was ganz konkret gelesen wird. Was überall gelesen wird, sind natürlich die großen Klassiker, die zur Literatur gehören. Zum Teil, glaube ich, gibt es da auch Überschneidungen zu Großbritannien. Also Animal Farm natürlich von George Orwell, 1984 von George Orwell wird gelesen, The Killer Mockingbird von Harper Lee, The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald, The Catcher in the Rye von Salinger, Brave New World. Das alles gehört mit dazu, auch Heart of Darkness übrigens von Joseph Conrad. Das alles gehört mit zu der Schullektüre dazu, aber eben auch Aktuelles durchaus. Und da beginnen natürlich schon die Debatten, über die wir vielleicht auch reden müssen und werden, nämlich die Banned Books in den USA, also wo eben gerade lokal in bestimmten Schuldistrikten, in diesen School Districts, da versucht wird, von ganz bestimmten Gruppen bestimmte Bücher, bestimmte Inhalte, bestimmte Themen rauszubekommen aus den Schulen. Und das betrifft vor allem Minderheiten, das betrifft die queere Community, das betrifft die sogenannte Critical Race Theory, die besagt, dass eben Rassismus systematisch Teil auch dieser Gesellschaft ist und letztlich täglich dagegen angegangen werden muss. Also da ist jetzt gerade ein Kampf in den letzten Jahren hier ausgebrochen, der sich gerade noch ein bisschen verschärft auch.
Das finde ich ganz interessant, Wladimir, was du da sagst, weil tatsächlich meine Beobachtung ist, dass im Deutschkanon, in Deutsch, also jetzt in der Schule, wo meine Kinder sind, dass das auch sehr klassisch ist. Also wir orientieren uns sozusagen an den Klassikern. Aber ich fand aus dem Englischunterricht, mein Sohn hatte nämlich LK Englisch, da hatte ich den Eindruck, die reagieren viel schneller. Also die greifen viel schneller die aktuellen Diskussionen auf. Da stand Angie Thomas, The Hate You Give, hat mein Sohn gelesen. Oder genauso das Buch von Paul Mendes, Rainbow Milk. Und das sind ja so Themen, die gerade junge Menschen super aktiv beschäftigen, also Rassismus, sexuelle Identität. Und da war ich wirklich ein bisschen überrascht, wie schnell die Oberstufe da reagiert hat und die jungen Menschen eingefangen hat. Und ich hatte auch tatsächlich den Eindruck, das waren so Bücher, die haben die richtig, richtig gerne gelesen. Die anderen, das mussten sie sich ein bisschen erarbeiten und so ein bisschen schwitzen und brauchten auch ein bisschen manchmal Hilfe und Anschub, was ich aber auch richtig und wichtig finde. Aber das hier waren sozusagen richtig an den Kids orientierte Bücher. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich glaube, das ist dann vielleicht doch auch ein bisschen ähnlich, dass das sehr stark von der Lehrerin oder vom Lehrer abhängt. Denn das ist letztendlich in Frankreich auch nicht anders. Diese pädagogische Freiheit steht hier sehr, sehr hoch. Und ich glaube, das ist auch der Weg, auf dem Lehrerinnen und Lehrer dann diese moderne Literatur vor allem einschleusen. Also das ist in Frankreich nichts anderes. Und da gibt es eben dann auch auf der Liste diese auch teilweise englischen Klassiker wie Animal Farm und so weiter. Oder die ganz modernen Sachen, die Leute heute wirklich bewegen, junge Menschen heute bewegen. In Frankreich ist ein Titel im Moment von Lisa Balavoine, Un garçon, c'est presque rien, also ein Junge, das ist fast nichts. Und da geht es auch genau darum, das Porträt eines Jungen, es geht um Fragen der Männlichkeit, Liebe, Familie, dieses Auflösen von Stereotypen. Also ich denke, da sind die Entwicklungen in den Ländern tatsächlich ähnlich.
Und gibt es auch solche Diskussionen, Christiane, in Frankreich, wie Wladimir das jetzt gerade skizziert hat, an diesen Bookbans, also dass es tatsächlich konservative, ultrakonservative Kräfte gibt, die bestimmte Titel auch vom Lehrplan streichen möchten?
Also ich habe den Eindruck hier, dass das eher ein Nischenthema ist. Also zumindest auch, wenn man über diese ganzen Diskussionen um Gendern und diskriminierende Sprache, wenn man darüber spricht, das ist etwas, was in Frankreich im Vergleich zu Deutschland nicht so stark ist. Und was die Schule betrifft, ja, vielleicht sogar noch mehr ein Nischenthema. Ich konnte es zumindest nicht feststellen, was ich mir gut vorstellen kann, weil Literatur in Frankreich einfach einen so hohen Stellenwert hat, dass sich bei diesen Diskussionen im Ministerium, wenn es darum geht, was nehmen wir jetzt da wieder auf die Liste oder was geben wir für Empfehlungen raus, dass es da relativ kontrovers zur Sache geht. Denn hier ist es ja auch so, dass sich viele einfach mal als Schriftsteller versuchen. Ja, es ist ja in Frankreich durchaus üblich, dass Politiker Bücher schreiben und zwar nicht nur politische Bücher, sondern auch Romane oder dergleichen. Also ich finde es schon fast amüsant, wer hier glaubt, alles sich zum Schriftsteller berufen zu fühlen. Aber wie gesagt, das ist einfach in der Gesellschaft ein sehr starkes Thema und deswegen denke ich, diese Diskussionen finden statt, aber sie sind in der Öffentlichkeit im Moment nicht so stark.
Und wie umkämpft ist der Schullektüre-Kanon in Großbritannien, Sandra?
Ich habe das Gefühl, so ein bisschen wie Christiane, dass die Diskussion da nicht so stark geführt wird. Also ich erinnere mich an einen Fall, der ging aber nicht von Schulautoritäten aus, sondern der ging, glaube ich, vom Verlag aus. Das habt ihr wahrscheinlich auch alle mitgekriegt, die Geschichte um Roald Dahl, der ja 1990 schon gestorben ist. Das war so ein bisschen wie die Pippi-Langstrumpf-Diskussion. Ein Beispiel, der hat dann halt von Charakteren geschrieben, also Matilda zum Beispiel ist ja ein Buch, was er geschrieben hat, The Witches, The James and the Giant Peach. Die werden alle auch in der Grundschule schon gelesen, also die 8-, 9-, 10-Jährige lesen die. Und da wird ein Charakter als enormously fat beschrieben, also enorm dick. Und daraus wurde dann in der neuen Verlagsversion enormous, also er war einfach enorm. Ohne zu sagen, was dann genau kam. Oder aus Müttern und Vätern wurde genderneutral Eltern, um die nicht mehr genauer zu klassifizieren. Oder schwarz, also Black, tauchte nicht mehr auf. Das war aber keine irgendwie staatlich getriebene Diskussion. Die Diskussion findet in Großbritannien statt, aber die findet an den Unis statt. Die Schulen sind da weitgehend frei von, würde ich sagen. Der Verlag hat damals auch angeboten, dass er einfach die Roald Dahl Bücher bei jedem, der noch eins im Schrank hat oder in den Schulbibliotheken austauscht. Aber das bedeutet nicht, dass der vom Lektürekanon genommen wurde. Der wird weiter gelesen und es ist nicht so ein Riesenstreit, der da entbrannt ist. Nee.
Also ich habe ja auch versucht, Kim nochmal rauszufinden, in welcher Form wer welches Buch liest, also föderale Struktur. Es gibt das Feste, das Struktur, also was man fürs Abi lesen muss, da sind sich dann irgendwie alle einig fürs Zentralabi. Aber es gibt eben so Bücher, also mein Sohn musste dann eben auch lesen Corpus Delicti von Julie C. Das hat mich zum einen gefreut, weil es endlich mal eine Frau war in diesem Klassik-Kanon, sage ich jetzt mal, weil da können wir ja auch nochmal drüber reden, dass das ja doch auch, man ja immer ein bisschen fragen muss, wenn man so einen Kanon bildet, zu sagen, wer legt das eigentlich fest und wer kommt eigentlich nicht auf so eine Liste. Und wenn man ja sich die Klassiker anguckt, auch wenn ich mir die Bücher, die jetzt hier genannt wurden, für den englischsprachigen Raum, das hörte sich ja auch doch sehr männlich dominiert an. Und das hat mich sehr gefreut. Ich habe das Buch selber auch gerne gelesen, erinnere ich mich zumindest so vom Gefühl her dran, und habe dann aber in gähnende Gesichter geschaut, als ich beim Mittagstisch mal eine größere Runde gefragt habe, wie geht's euch denn jetzt eigentlich mit dem Buch? Das ist ja toll, Judy C. Und dann haben die so gesagt, oh nee, kann man irgendwie nichts mit anfangen und das ist doch alles sehr konstruiert und es gibt so eine Geschwisterkonstellation, die ist für sie nicht aufgegangen. Und da habe ich mir dann schon mich gefragt, wie lange bleibt denn dann so ein Buch eigentlich? Also wenn jetzt Kids wirklich sagen, und das sind ja nun mal die, die sich dann damit befassen, das kommt nicht gut an, wohin melden das Lehrer, wie machen die das, Lehrende, sind die miteinander im Gespräch? Das ist hier so ein bisschen eine Blackbox, aber so ein Streit, dass jetzt wirklich jemand sagt, ey, das Buch geht gar nicht, das habe ich auch noch nicht mitbekommen.
Wir haben ein bisschen über Wolfgang Köppen diskutiert vor ein paar Monaten. Tauben im Gras, ist das noch ein angemessenes Buch? Aber in Deutschland habe ich auch das Gefühl, Schullektüren rücken nicht so oft in den öffentlichen Fokus. Sie beschäftigen uns heute hier in der Lesart, passend zum Schulstart. Und wenn Sie jetzt zum Abschluss noch ein paar Tipps haben möchten von Büchern, die meine Kollegin und mein Kollege auf den Lehrplan setzen würden, dann bleiben Sie noch dran. Wir machen gleich ein paar Vorschläge zur Kanon-Erweiterung. Den Schullektüre-Kanon in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA haben wir unter die Lupe genommen hier in der Lesart. Dafür hatte ich eine aus- und inlands erfahrene Runde zu Gast. Christiane Kess aus Paris, Wladimir Balzer aus Washington, Sandra Pfister ist als Expertin für Großbritannien dabei und Kim Kindermann hier in Berlin. Und zum Schluss möchte ich noch von euch wissen, wenn es ein Buch gibt, das ihr auf den Lehrplan setzen könntet, welches wäre das? Wladimir, du hast uns schon die Bookbans ein bisschen skizziert in den USA, natürlich eine Debatte, die uns auch hier in der Lesart beschäftigt hat und von der man, glaube ich, nochmal betonen muss, dass da ja tatsächlich Interessensgruppen dahinter stehen.
Ja, das ist so. Das muss man verstehen. Das ist nicht irgendwie zentral gesteuert, sondern das wird wirklich vor Ort letztlich realisiert, in diesen School Districts. Da kann man sich, also da, wo letztlich die konkreten Schulinhalte auch diskutiert werden, auch mitbestimmt werden, wo auch der Kern letztlich der Lehrpläne mitbestimmt wird, also ganz vor Ort, da kann man sich reinwählen lassen. Das ist ein, wenn man so will, politisches Gremium. Da tritt man als Kandidat an, muss auch nicht unbedingt Kinder in der Schule haben oder irgendwie bildungstechnisch weiter versiert sein. Und da bekommen immer mehr auch rechtskonservative, antiliberale Kräfte durch finanzielle Unterstützung von auch republikanernahen Kreisen immer mehr Einfluss, lassen sich da reinwählen. Das ist praktisch demokratisch legitimiert, was dann letztlich passiert. Und die schaffen das dann auch letztlich vor Ort, Druck auf die Schulen auszuüben, Druck auf die Schulbibliotheken auszuüben, auf die Lehrerinnen und Lehrer auszuüben und dort eine sehr antiliberale, sehr eingeschränkte Haltung zur Literatur dort auch zu realisieren. Nur mal so als Beispiel, ich habe mal geschaut, es gibt ein Buch Gender Queer, das ist ein Memoir, geschrieben von Maya Kobabe, übrigens bei Simon & Schuster, also eine der renommiertesten Verlagshäuser überhaupt in der Welt. Da geht es um das schwierige Erwachsenwerden einer non-binären Person. Das ist das am meisten gebannte Buch in der gesamten USA in hunderten von diversen School Districts. Und auf Platz 3 ist ein Klassiker, Toni Morrison, The Bluest Eye, ist auch ein Buch, was sozusagen dort verbannt worden ist aus vielen Schulen und Bibliotheken, also über das Aufwachsen eines schwarzen Mädchens in der Zeit der großen Depression in den frühen 40ern. Das ist geschrieben 1970, ja. Mhm. Und da gibt es eben Vorwürfe, dass das eben nicht irgendwie kindgerecht sei und ähnliches. Also es geht auch um solche großen literarischen Figuren wie Toni Morrison.
Ja, und das ganze Dilemma dabei ist, glaube ich, auch, dass diese konservative Seite sehr gut organisiert ist, während die andere, die Mehrheit.
Viele sind überrollt davon, von dieser Entwicklung.
Genau, absolut überfordert sind. Wir können Ihnen zumindest einen kleinen Buchtipp von dir, Wladimir, entgegensetzen. Ich formuliere es so. Was würdest du denn auf die Schullektüre-Liste, auf den Lehrplan setzen aus Washington?
Ich habe mir tatsächlich ein deutsches Buch rausgesucht, aber da vorhin Americana von Chimamanda Ngozi Adichie erwähnt worden ist. Ein Buch, was ich übrigens auf dem Weg nach Washington endlich gelesen habe. Das ist schon seit, glaube ich, seit 10 Jahren auf dem Markt, aber das war mir irgendwie wichtig, das zu lesen. Also wer verstehen will, welche Wurzeln Rassismus in den USA hat, wie man als schwarze Person in dieser Gesellschaft lebt, gerade als jemand, der aus Nigeria kommt, wo es natürlich eine ganz andere Wahrnehmung von Blackness gibt, logischerweise, dem empfehle ich dieses Buch. Aber eigentlich wollte ich ein anderes erwähnen, nämlich ein Buch, was damals vor ein paar Jahren ziemlich viel Streit ausgelöst hat, wo sich irgendwie das gesamte Feuilleton letztlich draufgestürzt hat, negativ, nämlich von Takis Virgar, Stella. Also die Geschichte einer jüdischen Kollaborateurin, sagt man das so, Kollaborateurin? Ja, richtiges Wort. Die in den 40er Jahren dort andere Jüdinnen und Juden in Berlin an die Gestapo ausgeliefert hat. Da gab es ja viel Debatten darum, sozusagen, dass das angeblich viel zu unterhaltsam sei, viel zu zugänglich bei diesem so schwierigen und harten Thema, und schon gar nicht Takis Virgar könnte darüber schreiben. Und ich fand das eines der spannendsten, mitreißendsten, berührendsten Bücher überhaupt über die Ambivalenz menschlichen Handels in Diktaturen, wie man Opfer ist und dennoch Täter werden kann. Und vor allem ist es auch eine Lehrstunde für viele Schülerinnen und Schüler, wie das hochnäsige deutsche Feuilleton mit seinen oft unlesbaren, eitlen Rezensionen eine Spießermoral an den Tag legt und sich an bestimmten Büchern die Zähne ausbeißt. Also das ist ein schönes Gesamtkunstwerk, was man damit als für alle Lehrerinnen und Lehrer, bitte widmet euch der Debatte um dieses Buch und natürlich auch dieses Buch.
Man kann auf jeden Fall im Unterricht auch viel darüber diskutieren. Danke, Wladimir Balzer aus Washington. Sandra Pfister, was würdest du denn auf den Lehrplan setzen? Ein Buch, was vielleicht gerade Großbritannien oder was dich gerade beschäftigt?
Also ich mache es jetzt genauso wie der Wladimir. Ich sage nämlich, Hilary Mantel würde ich in allen Varianten lesen, vor allem Wolf Hall, also die Geschichte von Henry VIII aus der Perspektive seines engsten Mitarbeiters. Ich glaube, ohne dieses Buch kann man Großbritannien nicht verstehen, historisch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist wirklich ein zeitgenössisches Buch. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Das ist, glaube ich, noch nicht übersetzt. Ida Edemariam heißt die, glaube ich. Edemariam geschrieben, The Wife's Tale. Großbritannien spricht zum Teil drüber, aber noch gar nicht so viel. Ich fand es total berührend. Ist geschrieben aus der Perspektive einer Enkelin, die in Großbritannien lebt und die über ihre Großmutter schreibt, die in Äthiopien aufgewachsen ist und fast 100 Jahre alt geworden ist, die mit 8 Jahren verheiratet wurde, die alle Höhen und Tiefen dieses Landes der letzten 100 Jahre mitgemacht hat. Diktatur, Absetzung des Kaisers, Italiener in Addis Abeba, Briten in Addis Abeba, von so einem ganz ruralen, ungebildeten, ja fast magischen Leben, eine Emanzipationsgeschichte, wie sie es schafft, ihre Kinder und ihre Familie gegen alle möglichen Herrscher zu verteidigen. Ich fand es total berührend sprachlich. Und weil das wirklich, ich hätte niemals so tief nach Äthiopien geguckt und es niemals mit der modernen britischen Geschichte verknüpft. Ganz tolles Buch.
Der Tipp von Sandra Pfister. Und ich glaube, der zeigt auch nochmal, dass Schulliteratur, Schullektüre ja nicht unbedingt nur Nationalliteratur oder nicht national gedacht werden muss. Christiane Kess aus Paris, was würdest du da auf den Lehrplan setzen?
Es ist kein französisches Buch und es ist jetzt wirklich total persönlich und aus dem Moment heraus, aber es ist das Tagebuch der Anne Frank, weil ich mich so geärgert habe, dass meine Kinder hier an der Schule nichts an Literatur über die deutsche Vergangenheit lesen. Und deswegen habe ich angefangen, das Tagebuch der Anne Frank mit ihnen als Hörspiel durchzuhören. Und ich bin so beeindruckt. Ich hatte immer gedacht, ich hätte dieses Buch mal irgendwo gelesen, aber ich habe es definitiv nicht gelesen, weil daran würde ich mich erinnern. Und ich finde es unglaublich, ja, fesselnd, fassend, umfassend und hautnah, wie dieses 13-jährige Kind da dieses Versteck beschreibt mit den 8 Personen, mit denen sie untergetaucht ist. Und ich glaube, in Deutschland ist es immer noch ein Klassiker. Ich weiß, dass also für die Schullektüre, in Frankreich weiß ich, dass Lehrerinnen und Lehrer das auch mit ihren Schülern teilweise lesen, aber es ist kein Standardwerk und ich finde es total wichtig.
Das ist also der Tipp von Christiane Kess. Und Kim Kindermann, du bist ja auch zuständig in der Lesart fürs Kinder, fürs Jugendbuch. Was ist dein Tipp für die Schule?
Also das letzte Mal, dass ich hier on air gesagt habe, ich hätte gerne ein Buch als Literaturempfehlung für die Schule, war Martin Muser, das Buch Weil. Ich habe dann gleich einen Hörerbrief bekommen, der mich sehr geschimpft hat, dass ich dieses Buch dahin schieben würde, weil es ist ein Buch, in dem es sehr um Gewalt geht, sehr um, wie verhält man sich selbst, wenn man Gewalt ausgesetzt ist, wie wehrt man sich, bleibt man selber eigentlich so, wie man sein möchte, nämlich korrekt und sauber. Ich fand es ein sehr fesselndes Buch. Ich würde es immer noch empfehlen, weil ich glaube, da steckt ganz viel drin, was junge Leute beschäftigt, eben zu gucken, wie bleibe ich selber unauffällig gegenüber Gewalt, auch wenn sie mir selber begegnet und wie schwer das ist.
Und es waren jetzt ja ein paar Tipps dabei, über die man auch gut diskutieren kann. Vielen Dank dafür. Danke an diese Runde nach Paris, nach Washington, nach Köln und nach Berlin.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
It is spring, moonless night in the small town, starless and Bible black.
Dylan Thomas zählt zu den wichtigsten und anspruchsvollsten Lyrikern des 20. Jahrhunderts. Seine Texte gelten als schwer übersetzbar.
Crow black fishing boat bobbing sea.
Der Lyriker und Büchner-Preisträger Jan Wagner hat es gewagt und Dylans Hörspiel Unter Milchwald neu übersetzt. Morgen liest er daraus in Elmau. Jan Wagner.
Das ganze Stück schäumt ja über vor Sprachkunst und vor Neologismen, von Wortwitz. Und Dylan Thomas ist wirklich ein Dichter, der auch im englischsprachigen Raum als einer mit dem größten Vokabular seit Shakespeare gilt, als einer der großen Sprachmagier des Englischen.
Jan Wagner liest seine Neuübersetzung von Dylan Thomas Unter Milchwald morgen um 21 Uhr auf Schloss Elmau in Elmau.
So habe ich mir's erträumt. Das ist endlich die Luft, in der ich atmen kann.
Schwärmt Franziska Fanny, Gräfin zu Reventlow, als sie aus dem kühlen Norden ins Schwabing der Jahrhundertwende aufbricht.
Dieses Künstler-Bohem-Leben ist das Beste von meinem ganzen bisherigen Leben. Es ist wenigstens frei, ganz frei.
In dem Münchner Stadtviertel wird die spätere Schriftstellerin mit ihrem Freiheitsdrang bald zur Königin der Bohem. Ein Spaziergang, zusammengestellt von der Münchner Stadtbibliothek Monacensia, führt zu 14 ihrer Lebensstationen in Schwabing, Wohnungen, Cafés, ihre Malschule. Gunnar Wendt, Biografin von Franziska zu Reventlow.
Natürlich war München für Menschen wie Fanny gleichbedeutend mit Schwabing. Genau da fanden sich natürlich Menschen wie sie, die Lust auf das Leben hatten, die sich selber erfahren wollten, die keine festgeschriebenen Lebensläufe hatten.
Von Paul zu Pedro, Franziska zu Reventlow in Schwabing. Details zum Spaziergang unter Literaturportal Bayern. Im letzten Jahr wurde Alfred Döblins 1929 erschienener Roman Berlin-Alexanderplatz in Bielefeld als Oper aufgeführt. Auf Arte ist nun eine Dokumentation zu sehen, die sowohl die Entstehungsgeschichte des Romans beleuchtet, als auch den Prozess der Inszenierung begleitet. Die Musik der Oper stammt von den Brüdern Vivian und Ketan Bhati.
Wir waren verblüfft, dass es tatsächlich noch gar keine Musiktheater-Adaption dieses Romans gibt.
Das Libretto verfasste Christiane Neudecker.
Der Roman ist ein Monolith. Ich habe ja keinen zweiten Roman draus gemacht. Ich habe es transferiert in eine andere Kunstgattung, die sehr viel zu bieten hat.
Berlin-Alexanderplatz, die Dokumentation zur Operninszenierung bis zum 20. September in der Arte-Mediathek.
Zumindest Alfred Döblins Alexanderplatz. Aus diesen Literaturtipps von Susanne von Schenk findet sich regelmäßig in den Schulbüchern und Franziska von Reventlow wählt hoffentlich auch mal die ein oder andere Deutschlehrerin aus, damit auch endlich mehr Autorinnen mehr gelesen werden an der Schule, denn der Schullektüre-Kanon ist immer noch deutlich von den Männern dominiert. Das war unser Themenschwerpunkt zu Schullektüren hier in der Lesart. Wie es eine Autorin, wie es ein Autor finden, wenn ihre Romane zur Pflichtlektüre wären, das war Thema unserer Gäste. Sendung und unser Gespräch heute zum Schullektüre-Kanon in verschiedenen Ländern. Das können Sie beides nachhören in voller Länge in unserer DLF-Audiothek. Und Sie können uns gerne auch weiterhin schreiben auf Instagram @deutschlandfunkkultur, alles in einem Wort. Was war Ihre quälendste und vielleicht ja auch Ihre schönste Schullektüre?